Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe April 2023. Sie hören das BVN-Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN-Radios hören Sie unter anderem
Velorouten in Hannover, Blindenverband fordert sichere Querungen. Östra, Gefahr, riskiert Hannovers Verkehrsunternehmen das Leben blinder Menschen und Fördertöpfe und Geldschatullen für Projekte in der blinden Selbsthilfe. Wer hat da den richtigen Schlüssel?
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN-Radio. Und halten Sie gerne etwas zum Schreiben, zum Beispiel für Telefonnummern, bereit.
Um bis zum Jahre 2025 25% der Verkehrsteilnehmenden in der Landeshauptstadt Hannover aufs Rad zu bringen, bedarf es eines noch besser ausgebauten Radwegenetzes. Dazu sollen in der Region auch Radschnellwege, sogenannte Velorouten, ausgebaut werden. Möglichst kreuzungsarm sollen diese den Radfahrenden in der Stadt und den Umlandgemeinden eine schnelle Fahrt zum Ziel ermöglichen. Dazu sollen die Radschnellwege möglichst bevorrechtigt werden und Velorouten sollen, wo dies nicht möglich ist, wenigstens geringe Wartezeiten haben. Motto: fix mit dem Velo von A nach B auf sicheren Wegen in die Verkehrswende. Wie aber können Blinde, Seh- oder auch Hörsehbehinderte und natürlich auch ältere Menschen diese Radschnellwege gefahrlos überqueren? Gerd Schwesig, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN, weist im Gespräch mit ihrem BVN-Radio auf die drohenden Gefahren für diese Gruppe von Menschen hin.
Die sogenannten Radschnellwege sind für blinde Sehbehinderte schwierig zu überqueren, wenn sie von Gehwegen zu Bushaltestellen wollen oder Plätze überqueren müssen. Und es gibt an der Stelle dann keine gesicherte Querungsstelle. Also es gibt nicht die Pflicht für Radfahrende anzuhalten. Und für Blinde ist es eben schwierig, an dieser Stelle wahrzunehmen, kommt von links, von rechts eigentlich ein schnell heranrasendes Fahrrad und besteht also ganz viel Unsicherheit, diese zum Teil auch sehr breiten Radschnellwege sicher zu überqueren. Und da ich ein mobiler Mensch mit dem weißen Langstock alleine bin, weiß ich um Probleme im öffentlichen Verkehrsraum. Und schon ohne diese Schnellfahr-Velo-Routen gibt es zwischen Radfahrenden auf normalen Radwegen und blinden Fußgängern immer wieder brenzliche Situationen, weil Fahrräder vor roten Ampeln nicht halten oder nicht halten müssen. Und dann wird man vielleicht zu spät gesehen. Der Blinde hört den Radfahrer zu spät oder gar nicht. Und schon alleine da kenne ich für mich persönlich schwierige Begegnungssituationen. Wir haben ja auch immer wieder Verkehrsflächen, die für Fußgänger und Radfahrer gemeinsam zu nutzen sind. Und das ist schon schwierig, zumal es an den wenigsten Stellen für blinde Menschen wahrnehmbar eine Trennung von Radwegen und Fußwegen gibt, wo sie parallel nebeneinander verlaufen. Auch da wissen wir häufig gar nicht, befinden wir uns auf unserem Gehweg oder auf einem Fahrradweg. War die Welt für uns bis heute schon schwierig und durch schnelle Radfahrende auf breiten Velorouten wird es bestimmt nicht besser.
Vielleicht einen Blick auch nochmal zu den hörsehbehinderten Menschen. Die hätten ja noch nicht mal eine Chance zu hören, wenn ein Radfahrender, der sich mit schneller Geschwindigkeit nähert, vielleicht klingelt. Da ist die Gefahr ja noch größer.
Genau das ist eine Problematik. Ältere Menschen, hörsehbehinderte Menschen hätten noch nicht einmal die Chance, deutliches Klingeln oder andere Dinge wahrzunehmen. Und das ist eigentlich ein Argument dafür, dass wir feste Punkte brauchen, dass wir vielleicht sogar Lichtsignalanlagen brauchen mit Rot- und Grünlicht, um an gewissen Stellen eben diese Velorouten queren zu können. Und diese Anlagen mit Rot und Grün müssten natürlich für hörsehbehinderte Menschen so ausgeformt sein wie heute auch, dass neben dem akustischen Signal eine Vibration an der Ampel wahrnehmbar ist, sodass man weiß, wann für einen grün ist.
Okay, dann ist das eine Bedarfsampel. Der sehsinneseingeschränkte oder hörsehbehinderte Mensch geht dahin, drückt den Knopf und kann dann sicher gehen. Wäre das eine Idee, wo Sie sagen, nun gut, okay, dass das dann etwas kostet, das ist das Leben der sehbehinderten oder blinden Menschen auf jeden Fall wert, wir fordern das.
Also ganz unbedingt. Es kann ja aus meiner Sicht nicht darum gehen, dass wir die spezifischen Belange von Menschen mit Einschränkungen, ob es ältere Menschen sind, hörsehbehinderte Menschen sind oder einfach Menschen, die vielleicht schwächer als das Fahrrad im Verkehrsraum sind, dass wir alles aufgeben, alle Erkenntnisse, die wir im Rahmen der Integration, der Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft, in die Mitte der Gesellschaft geholt haben, durch Maßnahmen eben Barrieren abzubauen, kann es eben nicht sein, dass wir jetzt durch die Verkehrswende wieder neue Barrieren aufbauen und wieder Menschen hindern, in dieser neuen Verkehrswelt ein selbstständiges Mitglied zu sein. Und wir sollten auch nicht anfangen, das dann gegeneinander aufzurechnen. Also wenn das am Ende Geld kostet, dann ist das so.
Die Bundesrepublik Deutschland ist ja ein Land der Verordnungen, der Paragraphen. Selbst ein Zebrastreifen muss erst in Studien belegt werden. Ist der Bedarf da? Bei einer Ampel kann ich mir das auch vorstellen. Diesen Prozess, wie wollen Sie den durchstehen gegen die Bürokratie? Was sind da Ihre Maßnahmen?
Ja, immer wieder darauf hinweisen, dass Mängel in der Bürokratie nicht dazu führen dürfen, dass Menschen von der Teilhabe ausgeschlossen sind. Also wir haben ja inzwischen Gesetze, die Gesellschaft und öffentliche Hand dazu verpflichten, die Teilhabe von Menschen mit Einschränkungen zu ermöglichen. Und nochmal, wenn wir heute Dinge tun müssen, weil sie sich verändern sollen, dann müssen sie sich so verändern, dass sie in Zukunft für alle Menschen passen. Also das wird immer wieder die Haltung sein und wir werden die Verantwortlichen, die jetzt glauben, es so machen zu können, immer wieder daran erinnern müssen. Das heißt, es ist mal wieder nicht einfacher geworden. Vielleicht sogar bereits Erreichtes oder sowas wird jetzt gerade wieder zurückgedreht. Das heißt, Selbsthilfe hat sich leider noch immer nicht überflüssig gemacht.
Haben Sie denn mit der Stadt Hannover beispielsweise schon in irgendeiner Weise Kontakt gesucht, um zu sagen, okay, diese Velorouten an dieser und jener Stelle, das ist brandgefährlich für blinde oder sehbehinderte Menschen, hörsehbehinderte Menschen, da müssen Sie tatsächlich etwas tun. Wenn ja, wie war die Reaktion?
Also ich persönlich habe keine Kontakte gehabt. Das mit der Stadt war in dem letzten Jahr auch eher ein bisschen schwierig geworden. Die Stelle für den Beauftragten für Menschen mit Behinderung bei der Stadt Hannover war lange unbesetzt. Ich weiß, dass jetzt jemand wieder dort arbeitet, der sich sicherlich für die Belange von Menschen mit Einschränkungen auch einsetzen wird. Aber bisher haben wir keine direkten Ansprechpartner oder gute Reaktionen von der Stadt bekommen, wenn es darum geht, dass zukünftige Verkehrsflächen, so will ich mal sagen, umgewidmet werden. Man setzt, glaube ich, noch immer darauf, dass die Verkehrsteilnehmenden schon aufeinander achten werden und auf den Schwächeren achten werden. Und ich glaube, alleine darauf zu vertrauen, das funktioniert aus Erfahrung nicht.
Nun gehen Sie an die Öffentlichkeit. Dieses Interview ist auch ein Teil. In welcher Weise wäre hier ein massives Informieren der Öffentlichkeit denn denkbar und was würden Sie sich daraufhin erhoffen?
Na, das ist ja eher eine unserer Aufgaben, zu informieren oder zu sensibilisieren. Also natürlich müssen wir das neben ganz vielen anderen Aufgaben jetzt mal wieder tun, dass wir darauf aufmerksam machen müssen, dass das, was da gerade passiert, für Menschen mit Einschränkungen schwierig ist. Wenn wir feststellen, dass man das so umsetzt, dass es für uns nicht gut ist, dann werden wir eine große Öffentlichkeit erzeugen müssen und werden darauf hoffen müssen, dass wir ein breites Bündnis haben, die an unserer Seite stehen und dabei bleiben, dass wir in solchen Prozessen alle Menschen mitnehmen und nicht nur einer Gruppe etwas Gutes tun.
Breites Bündnis, gutes Stichwort. Mit wem könnten Sie sich denn Allianzen vorstellen, um zu mehr Sicherheit für blinde, sehbehinderte und hörsehbehinderte Menschen zu kommen, im Hinblick auf zum Beispiel Radwege und das sichere Überqueren?
Natürlich sind das andere Sozialverbände oder Organisationen, die Menschen mit Einschränkungen vertreten. Aber ehrlich gesagt muss man so weit oft gar nicht gehen, denn wir schaffen ein Problem an dieser Stelle nicht nur für blinde Menschen, insbesondere denke ich immer auch an ältere Menschen. Die Blinden mögen ja noch ein kleiner Teil in der Gesellschaft sein, aber alle Menschen reden seit Jahren davon, dass die Gesellschaft immer älter wird, ne? Und das wird in Zukunft sich auch nicht verändern und im Alter kommen Einschränkungen hinzu. Und denjenigen, die das nicht glauben, empfehle ich einfach mal einen Simulationsanzug für ältere Menschen anzuziehen und zur selben Zeit eben nicht nur seheingeschränkt zu sein, schlechter zu hören und auch in der Bewegung eingeschränkt zu sein und dann mal eben sportlich über breite Radwege zu queren, ohne irgendeine Unterstützung dabei zu haben. Also ich könnte mir eben gerade aus dem Bereich der Seniorenarbeitenden ganz große Unterstützung vorstellen. Aber sicherlich auch gilt das für Rollstuhlfahrende, für höreingeschränkte Menschen. Da habe ich gar keine Sorge, dass wir nicht auch Solidarität erfahren werden.
Könnten Sie sich denn zum Beispiel vorstellen, mit den Radfahrenden Vertretern wie dem ADFC mal zu reden und zu sagen, wir machen mal gemeinsam zumindest eine Aufklärungskampagne nach dem Motto, wenn ihr jemanden seht mit einem blinden Symbol, gelb mit schwarzen Punkten oder einem Langstock, besonders vorsichtig, besonders rücksichtsvoll sein. Wäre sowas denkbar?
Ja, selbstverständlich. Wir werden uns ja keinem der Politik, sagt man immer, der demokratisch Handelnden irgendwie verschließen. Natürlich gilt das auch für ADFC und andere. Da würden wir jederzeit mitsprechen. Und wenn dieser Verband, Verein, Magazine hat oder Möglichkeiten findet, zu seinen Radfahrenden irgendwie zu kommunizieren, das Anliegen von uns Menschen, dann selbstverständlich sind wir dazu auch bereit.
Herr Schwesig, das BVN-Radio dankt für das Gespräch. Blinde und sehbehinderte Menschen verweisen auf die Gefahren schneller Radwege ohne für sie geeignete Querungen. Und für den BVN fordert dessen Geschäftsführer Gerd Schwesig sichere Überwege. Natürlich haben wir hierzu auch die Parteien im Rat der Stadt Hannover befragt, genauer die verkehrspolitischen SprecherInnen der Ratsfraktionen. Leider haben sich diese jedoch noch nicht sämtlich gegenüber dem BVN-Radio erklären können. Wir bleiben dran und greifen das Thema weiterhin auf.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Auch im nächsten Beitrag bleiben wir dem Verkehr zugewandt. Beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen findet man drastische Worte gegenüber dem Träger des hannoverschen öffentlichen Personennahverkehrs Östra, der Bus und Bahn betreibt. Seitens des BVN heißt es, Östra setzt Sicherheit von Menschen mit Behinderungen aufs Spiel. Und weiter, die Corona-Pandemie hatte es möglich gemacht. Seit ihrem Beginn öffneten die Östra-Stadtbahnen sämtliche Türen auch an allen oberirdischen Stationen. Für blinde und sehbehinderte Menschen in Hannover, die diesen Automatismus aus Sicherheitsgründen schon viele Jahre gefordert hatten, bedeutete, so der BVN weiter, diese Maßnahme vor allem eins: Sicherheit. Mit dem Ende der Pandemie erklärte die Östra nun, die Türen nicht mehr an den Außenstationen generell zu öffnen. Die Gefahr beschreibt man beim BVN laut Presseerklärung so: In der Vor-Corona-Zeit war es immer wieder zu schweren Unfällen gekommen, weil seheingeschränkte Menschen auf der Suche nach einer Tür zwischen zwei Wagen in den Gleisbereich gefallen waren. So sei 2019 eine blinde Frau auf der Suche nach einer Tür in den Kupplungsbereich zwischen zwei Wagen gefallen, die Stadtbahn hatte sie mitgeschleift, schwerste Verletzungen waren die Folge. Und schließlich schließt die BVN-Erklärung mit den Worten: Menschen mit Einschränkungen sind auf die Stadtbahnen angewiesen. Müssen die Türen wieder gesucht werden, setzt die Östra die Sicherheit, Gesundheit, im schlimmsten Fall das Leben von Kundinnen und Kunden aufs Spiel. Das kann nicht gewollt sein. Besonders enttäuscht zeigt man sich beim BVN darüber, dass die Östra zwar sehr wohl die Argumente blinder Menschen kenne, es laut dem BVN aber nicht für nötig hielt, den Verband über das Ende der bisherigen Türöffnungen zu informieren, geschweige denn nach geeigneten Lösungen zu suchen. Der BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig erklärt im Gespräch:
In der Tat ist es problematisch für blinde und sehbehinderte oder auch hörsehbehinderte Menschen, geschlossene Türen an eingefahrenen Fahrzeugen zu suchen. Dass die Östra die gute Lösung für alle seheingeschränkten und hörseheingeschränkten Fahrgäste, nämlich das dauerhafte Öffnen aller Türen, zurückgenommen hat. Weil es war die einzige Lösung, dass blinde Menschen sich ohne Stress und mit ganz viel Sicherheit auf dem Hochbahnsteig bewegen konnten und das Türenöffnen gehört haben und somit zügig in die Fahrzeuge einsteigen konnten. Jetzt bedarf es wieder Schrecksekunden nach dem Einfahren des Fahrzeugs. Bin ich schnell genug? Habe ich mit meiner hellen Jacke und meiner Hand das Fahrzeug sauber genug gewischt, bis ich den eigentlichen Knopf erwischt habe und dann eine Tür öffnet? Auch das Risiko, eben den Zwischenraum von Zügen als eine geöffnete Tür zu halten, ist gegeben. Es hat eben dort schon schwerste, schlimmste Unfälle gegeben. Und deswegen ist es eben schade, dass dieses so gute dauerhafte Öffnen der Türen für Blinde wieder weggefallen ist.
Die Östra, die argumentiert mit erhöhtem Wartungsaufwand, weil die eben immer bewegt werden. Und außerdem gäbe es ja einen Wärmeverlust. Höhere Energiekosten werden angeführt. Das ist für Sie als Vertreter der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe natürlich überhaupt kein Argument, wenn es um Sicherheit, Leib und Leben von Blinden, Sehbehinderten, Hörsehbehinderten oder auch sehsinneseingeschränkten Menschen überhaupt geht.
Nein, in der Tat ist es das nicht. Leben darf nicht mit Geld aufgewogen werden. Wir, die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe Niedersachsen in Hannover speziell, will erstmal sehen, welche Zahlen denn tatsächlich da realistisch sind für Wartung oder Energiekosten. Denn das, was man den Blinden- und Sehbehinderten-Vertreterinnen und Vertretern in verschiedenen Runden bisher genannt hat, weicht doch sehr stark voneinander ab. Also das waren nie dieselben Summen. Und insofern glaube ich, man weiß bei der Östra selber noch gar nicht, wie diese Summe genau zu beziffern ist. Das war jetzt fast 3 Jahre so. Und man hat in 3 Jahren nicht ein Hilfeschrei der Östra gegenüber seinen Gesellschafterinnen und Gesellschaftern gehört, dass das alles ja so viel mehr Kosten verursacht und man deswegen vielleicht mehr Zuwendung benötigen würde. Ein Aspekt sollte angeblich auch noch sein, dass die Fahrzeuge aufgrund des dauerhaften Türöffnens ständig verspätet sind. Auch das ist ein Quatsch und widerspricht dem Argument, weshalb man denn unter der Erde dauerhaft Türen öffnet. Denn da ist das Argument, dass man so den schnelleren Ein- und Zustieg in die Fahrzeuge gewährleistet. Ja. Das soll dann oben auf einmal nicht mehr gelten. Das ist ja überhaupt nicht nachvollziehbar. Also ich glaube, die Östra muss sich da selber erstmal aufstellen und eruieren, welche Argumente sie denn wirklich für sich auf ihrer Seite hat. Und dann kann man sich reelle Zahlen, die dann nicht nach dem Addieren von Äpfeln mit Birnen entstanden sind, vielleicht auch unterhalten. Und trotzdem bleibt unsere Haltung, dass man doch schwer, wenn es um Menschenleben und Sicherheit geht, mit dem Aspekt des Geldes kommen kann.
Nun heißt es seitens der Östra, ja, zumindest die Gefahr des Zwischen-Zwei-Wagen-Fallens, das wäre ja etwas gemindert, weil bei späteren Modellen, da solle es ja dann einen etwas kleineren Zwischenraum geben und außerdem eine Kamera. Nun ist vielleicht trotzdem ein blinder Mensch zwischen zwei Wagen geraten und selbst wenn er nun entdeckt wird durch dieses Kamerasystem, er ist hineingefallen, hat sich möglicherweise sehr schwer verletzt. Also ein Kamerasystem alleine kann es ja auch noch nicht sein.
Ja, aber es ist der richtige Weg. Also wir werden ja Unfälle, ob mit Menschen mit Behinderung oder ohne Behinderung im Verkehrsraum, nie ganz vermeiden. Es geht ja darum, dass wir hier Risiken, die erkennbar vorhanden sind, abmildern. Und in dem Augenblick, wo Östra bei nächsten Fahrzeuggenerationen ja anerkennt, dass sie durch das Einbringen von Kameras oder durch das Verkleinern von Zwischenräumen, dass sie da etwas tut, dass so etwas im Lastenheft steht und dass es das in der nächsten Generation geben wird, das anerkennt ja, dass es Lösungen für ein bestehendes Problem gibt und dass man bereit ist, diese auch zu implementieren.
Sie haben aber, Stichwort Bielefeld, einen ganz anderen Ansatz, den Sie ins Feld führen, wenn Sie fordern, liebe öffentliche Nahverkehrsträger, bitte beachtet die Blinden, Sehbehinderten, Hörsehbehinderten, Älteren oder in welcher Weise auch immer Eingeschränkten und macht eine wirkliche Barrierefreiheit. Ihr Beispiel aus Bielefeld.
Ja, das Beispiel aus Bielefeld ist eine Ergänzung zu dem, was wir gerade über die Kamerasysteme zwischen den Fahrzeugen besprochen haben. Es erleichtert das Auffinden oder das Einsteigen in Fahrzeuge, indem es über den Türen am Fahrzeug die klassischen Bewegungsmelder gibt. Wir kennen sie aus dem Garten oder aus den Kellerräumen. Also man bewegt sich und man läuft auf etwas zu und in einem gewissen Abstand, bevor man ankommt, geht dann das Licht an oder öffnet sich etwas. Und diese Technologie kann genutzt werden, um ohne einen Knopf zu suchen oder ohne etwas zu finden, eben das Stadtbahntüren öffnen. Das ist in Bielefeld so der Fall. Und auch die nächste Generation der Östra-Züge soll über diese Technologie verfügen. Diese Lösung hat man sich angesehen und war bereit, dieses auch für das nächste Fahrzeug zu planen. Auch das bedeutet ja ein Anerkennen des Problems, was Menschen haben. Und hier wieder nicht nur blinde und sehbehinderte Menschen haben, sondern das Umständliche, erst zu Türen gehen, erst Knöpfe drücken, dann beginnt erst das Auflaufen der Türen, dann beginnt erst der Einstieg. Das sind ja Prozesse, die eigentlich nachvollziehbar viel zu lange dauern und nicht nur schwierig sind für blinde Menschen, sondern für alle Menschen, die in ihrer Lebenssituation mal beide Hände nicht frei haben. Das kann ein Schieben des Kinderwagens sein, das kann das Gehen auf Krücken sein, am Rollator sein. Der Rollstuhlfahrende wird begrüßen, wenn er nicht extra noch das Fahrzeug da sauber wischen muss, bevor eine Tür öffnet. Also es gibt viele gesunde Argumente dafür, dass ein Fahrgast, wer es auch immer ist, sich nicht extra erst eine Tür öffnen muss.
Nach den Unfällen, ich verweise auf das Jahr 2019, dieser schreckliche Unfall, da hatten Sie den ganzen Östra-Vorstand und die Verantwortlichen hier beim Blinden- und Sehbehindertenverband haben miteinander diskutiert. Es gab Probefahrten für die Herrschaften. Und es gibt auch eine eigentlich dauerhaft installierte Routine-Gesprächsrunde der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe mit den Nahverkehrsträgern in der Region Hannover. Wie konnte es dazu kommen, dass die Östra einfach das Ende der Corona-Maßnahmen genutzt hat, um diese ja für sie positiven Einrichtungen zu beenden? Und Sie haben das quasi nebenbei mitbekommen. Das enttäuscht Sie persönlich sehr.
Das ist tatsächlich meine größte Enttäuschung. Es ist gar nicht mal, dass wir noch heute dastehen und noch immer keine Lösung haben, weil die nächste Generation von Fahrzeugtyp, die wir besprochen haben, soll ja mit Lösungen für uns aufwarten. Insofern zeigt es ja, möglicherweise passiert in Zukunft etwas. Es ist die Enttäuschung von mir persönlich, als jemand, der 2019 und folgende Monate beteiligt war an Gesprächen, bin enttäuscht und die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe in Hannover ist enttäuscht, dass die Östra einen Faden, der damals pandemiebedingt abreißen musste, und das haben wir auch anerkannt, nicht wieder aufgegriffen hat, weil sie ja wusste von uns, dass dauerhafte Türen öffnen. Das war für Blinde so toll. Das war für mich die einzige positive Geschichte an Corona, um es mal so zu sagen. Und Östra hat das gewusst. Und wir haben Östra auch im letzten Sommer schon mit unserer Angst durch eine Presseinformation und eine Anfrage darauf hingewiesen, Mensch, liebe Östra, wir hoffen, bald könnte vielleicht Corona vorbei sein und Maßnahmen könnten beendet werden. Was ist denn dann mit unserer Forderung, mit den Türen, mit unserem Problem? Darauf ist schon letztes Jahr gar nicht mehr reagiert worden. Wir haben also keine Antwort oder keine Einladung zu einem Gespräch bekommen. Und ich habe alles Verständnis. Im März 2020, unsere vielen gemeinsamen Treffen mit Östra Vorstand, mit ganz vielen anderen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Östra, mussten beendet werden, weil wir uns nicht mehr treffen durften. Wir hatten ganz viele tolle Dinge gemeinsam geplant. Fahrersensibilisierungen, echte Sicherheitstrainings, nicht nur die, die es jetzt heute wieder an den Messegeländen gibt, die dann für alle Menschen sind und die stattfinden ohne die eigentlichen Fachkräfte aus dem Bereich blind-sehbehindert, sondern richtige Möglichkeiten für blinde Menschen im Fahrbetrieb von Hochbahnsteigen in Stadtbahn einzusteigen. Gemeinsame Termine waren geplant mit Östra-Verantwortlichen, mit Fahrern, Fahrerinnen der Östra, mit Blinden. Wir wollten ganze Züge auf manchen Strecken fahren lassen, ein- und aussteigen an verschiedenen Haltestellen, um somit das Ganze wenigstens für die Hannoveranerinnen und Hannoveranern zu trainieren, gegenseitig für Verständnis zu werben. Also das alles war toll geplant und dann durften wir es nicht mehr. Und ein zur Kommunikation bereiter Vorstand oder Mitarbeiterin des Unternehmens hätten doch dann eigentlich sagen müssen, Mensch, wir waren da mit dem Blinden- und Sehbehindertenverband auf einem guten Weg, wir hatten eine tolle Kommunikation, wir hatten gute Dinge verabredet, die hätte man jetzt alle wieder aufgreifen können, die hätte man nicht neu erfinden müssen, man hätte einfach nur sagen müssen, die Pandemie endet, was ein Glück, wir können jetzt wieder das, was wir abbrechen mussten, weitermachen. Und das hat man nicht getan und das finde ich nicht nur für mich persönlich enttäuschend, wenn ich davon ausgehe, dass ich Unternehmen lenke, finde ich das eigentlich auch nicht schlau, aber das ist eine andere Sache.
Nun sind ja solche Stadtbahnwagen 20, 30, 40 Jahre, möchte man fast sagen, wenn man an die grünen Exemplare, die immer noch auf Hannovers Straßen herumgondeln, denkt, sehr lange unterwegs. Das dauert auch noch, bis die neuen Stadtbahnwagen dann kommen. Wäre es für Sie eine interessante Idee, wenn Sie sagen, okay, liebe Leute von der Östra, wenn ihr nicht warten könnt und oder wollt und wenn ihr, wir verstehen das auch mit der Energie, wenn ihr aber auch das Leben blinder, sehbehinderter, hörsehbehinderter Menschen nicht einschränken oder gefährden wollt, dann macht das doch mit den Bewegungsmeldern sukzessive für alle Wagen, die jetzt noch auf den Schienen sind. Ist das eine Forderung, wo Sie sagen, jawohl, da steht die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe hinter?
Also genau, sowas ist vorstellbar. Genau, also ich will jetzt gar nicht die einzige oder richtige technische Lösung für die nächsten Jahre oder das Jahrzehnt bestimmen oder ausrufen, aber es geht ja genau darum. Die Östra möchte uns das dauerhafte Türen öffnen wieder nehmen und damit eben die Lösung für viele Fahrgäste. Und jetzt gilt es eben, eine andere Lösung finden zu müssen. Dafür, denke ich, geht man ja in den Dialog und bespricht das gemeinsam, was möglich ist. Aber wenn Sie mich so fragen, das Nachrüsten oder Umrüsten von vorhandenen Stadtbahnwagen mit zum Beispiel Bewegungsmeldern könnte in die richtige Richtung gehen, na klar.
Was planen Sie als Geschäftsführer des BVN aktuell für die, ich sag mal, nächsten Tage, Wochen, Monate, Ihr offensiver Schritt hin zur Östra?
Ja, wir haben jetzt natürlich die Gesellschaften der Östra und auch politisch Handelnde eingeladen, mit uns gemeinsam die Östra zum Dialog aufzufordern. Das ist der Prozess, in dem wir uns gerade befinden. Wir würden gerne mit unserer Sensibilisierung loslegen und weitermachen und gemeinsam eben an einer Lösung für uns arbeiten.
Herr Schwesig, das BVN-Radio dankt für das Gespräch. Die Türen der Stadtbahnwagen müssen auch an den oberirdischen Hochbahnsteigen routinemäßig öffnen, damit sie durch blinde und stark sehbehinderte Menschen gefunden werden können und so ein gefahrloses Einsteigen möglich ist. Alternativ seien Bewegungsmelder zu installieren, welche für entsprechendes Türöffnen bei Bedarf sorgten, fordert der BVN-Geschäftsführer Gerd Schwesig. In Ihrem BVN-Radio erfahren Sie auch künftig alle weiteren Entwicklungen dieses Themas.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Etwas Gutes und Sinnvolles zu tun kann sehr befriedigend sein. Ebenso sich für andere Menschen einzusetzen. Beim oder für den Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN, arbeiten entsprechend viele ehrenamtliche Mitarbeitende. Sie beraten zum Beispiel AugenpatientInnen oder generell Menschen mit Problemen rund ums Sehen sehr kompetent und dabei unentgeltlich wie unabhängig in den Blickpunkt Auge Beratungsstellen. Sie leiten aber auch unterschiedlichste lokale Gruppen in den 7 Regionen des BVN in Niedersachsen, seien es nun örtliche BVN-Gruppen oder solche mit dem Fokus auf Frauen, Jugend, Sport und vieles mehr. Einmal jährlich, im Oktober, November, gibt es auch Menschen, die zugunsten der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe Geld sammeln. Schülergruppen, die freiwilligen Feuerwehren oder auch Privatpersonen unterfüttern so finanziell die Arbeit des BVN für die Menschen. Sammlungsbeauftragte in den Regionen koordinieren diese Arbeit, bauen Kontakte zu Sammelnden auf und achten stets korrekt nachvollziehbar darauf, dass die eingesammelten Summen auf das richtige Konto des BVN gelangen. Darüber hinaus haben Sammlungsbeauftragte aber auch die Möglichkeiten, eigene Projekte durchzuführen. So hatte die Sammlungsbeauftragte im Raum Diepholz Andrea Wöpse den Schauspieler Simon Rühhag und die Sängerin Corinna May zu einem Benefits-Abendprogramm begeistern und dafür gleich die Stadthalle mit über 500 Plätzen mieten können. Der Lohn? Ein erkleckliches Sümmchen für die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Volker Biester ist Sammlungsbeauftragter in Braunschweig. Gemeinsam mit seiner Frau engagiert sich der frühere Sachbearbeiter für Rechnungswesen und Statistik seit etwa 2005 in der Okerstadt für die Sammlungen. Neben der Kür außergewöhnlicher, geplanter eigener Veranstaltungen ist die Pflicht der Sammlungsbeauftragten oft Routine.
Hauptsächlich führen wir die Sammlungswoche für die Blinden, die meist im Oktober bzw. November eine Woche läuft. In dieser Woche sammeln Feuerwehren, Privatleute die Spenden. Und wir bearbeiten das ganze Jahr über Feuerwehren. Wir fahren zu Kameradschaftsabenden. Wir werben praktisch bei den Feuerwehren im Laufe des Jahres. Die andere Sache ist, wir sind aktiv tätig in Lebensmittelläden, also Discounter zum Beispiel. Dort haben wir Pfandboxen, so 8 Briefkästen. Und wenn Leute Leergut abgeben, dann ist es so, dass sie den Bon spenden können. Und das macht bei uns, Region Südostniedersachsen, einen sehr großen Anteil aus. Also die Spenden bis vor Corona waren sehr hoch. Jetzt ist es natürlich ein bisschen eingebrochen. Aber wir sind das ganze Jahr über irgendwo in Werbung.
Was der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren und anderer engagierter Menschen aus Schulen und Kommunen hierbei bewirkt, zeigt das Beispiel des Landkreises Aurich. Traditionell sind dort die Freiwilligen Feuerwehren sehr stark beim Sammeln für die Blinden. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und durch die Isolationsmaßnahmen zum Herbst 2020 fehlten der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe beispielsweise allein in Aurich 40.000 Euro, wie die Neue Osnabrücker Zeitung schrieb. Auch in Braunschweig hatten Biesters den Mut zur Kür mit einer Veranstaltung. Mit Blick aus dem 17. Stock aus Braunschweigs höchstem Haus liegt das Restaurant Event, ein Lokal mit über 200 Plätzen. Die Biesters hatten ein Benefizkonzert zugunsten der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe organisiert.
Das heißt, wir mussten ja dann auch erstmal die Musiker und die Auftretenden alle erstmal rankuhlen und fragen, tretet ihr umsonst auf? Das wurde gemacht. Es waren über 120 Leute. Der Oberbürgermeister war da, hat eine Rede gehalten hier. Es war also recht offiziell auch. Und das hat dann auch einen ganz schönen Betrag gegeben.
Neben solchen dann doch Ausnahmeveranstaltungen können aber auch kleinere Events die Portemonnaies des Publikums öffnen.
Wir machen zum Beispiel Lesungen. Da holen wir Braunschweiger Schriftsteller. Die machen dann eine Lesung. Dann haben wir hier einen Opernsänger, der tritt dann auf mit seinen Liedern. Das kommt auch immer sehr gut an. Und das ist so auf das Jahr verteilt.
Natürlich haben die Corona-Maßnahmen und deren Folgen auch bei der Sammlungsaktivität der Biesters zu Einbrüchen geführt. Doch der ältere Herr gibt sich nunmehr hoffnungsfroh und tatendurstig.
Ja, wir sind wieder richtig am Durchstarten, das stimmt, ja.
Die Summen, seien es nun aus der Sammlungswoche, kulturellen Benefiz, Events oder auch aus den Pfandboxen, werden dann durch die Biesters auf Konten des BVN überwiesen. Für die Pfandbox-Beträge aus den Supermärkten hat Biester eigens Formulare entwickelt, um die gespendeten Beträge mit den Geschäften ordnungsgemäß abzurechnen und zu quittieren. Denn der pensionierte Rechnungswesen-Sachbearbeiter nimmt sehr genau.
Selbstverständlich haben wir dann auch immer jährliche Aufstellungen, dass man das auch alles kontrollieren kann.
Zusammen mit den Beiträgen der Mitglieder finanziert der BVN aus den Spendengeldern seine Arbeit in den Regionen bei ihnen vor Ort. Zum Beispiel die Beratung zu Hilfsmitteln oder sozialen Themen.
Also wenn jetzt jemand Beratungen braucht, wir haben hier in Braunschweig zum Beispiel die Beratungsstelle für Braunschweig, Peine, Salzgitter. Die können sich an diese Beratungsstelle wenden. Ich sage nur mal ein Beispiel. Wenn der Augenarzt sagt, sie können irgendwann nicht mehr sehen, halben Jahr, Vierteljahr. Und die wissen nicht weiter, die haben ja keinen Ansprechpartner. Dann können sie sich an diese Beratungsstellen wenden. Beratung über Blindengeld und über Hilfsmittel, die es gibt, all diese Beratungen erfahren die ja in dieser Beratungsstelle.
Natürlich ist es auch wichtig, dass die Sammlungsbeauftragten aus den unterschiedlichen Bereichen Niedersachsens sich austauschen. Ihr Wissen, ihre Kenntnisse über Sammlungs- wie Abrechnungsverfahren, aber auch die besten Ideen und Möglichkeiten, Gelder zu sammeln oder Benefizveranstaltungen auf die Beine zu stellen. Gerne spricht man virtuell, am Rechner per Videokonferenz.
Jetzt hatten wir gerade ein Zoom-Treffen. Und da kommen solche Sachen so zustande. Der eine hat die Idee, der andere hat die Idee. Und einmal, meistens im April, treffen wir uns auch nochmal an einem Tag, sodass wir uns immer austauschen können.
Und natürlich unterstützt der Landesverband BVN seine Sammlungsbeauftragten vor Ort. Musterschreiben zum Sammeln oder auch die ein oder andere Idee sowie die Vorgehensweisen zum korrekten Verfahren.
Und wenn wir sonst Fragen haben, er steht uns immer zur Seite. Es läuft ziemlich gut.
Ungefähr 10 Stunden die Woche ist Biester für die gute Sache zugunsten blinder und sehbehinderter Menschen tätig. Die Motivation liegt, wie bei vielen anderen Sammlungsbeauftragten, wohl auch im persönlichen Schicksal.
Ich weiß von einer Kollegin, die hat ein blindes Kind. Die macht das auf jeden Fall schon deswegen. Ich habe ein Auge nur. Ich weiß also, wie es ist, wenn man betroffen ist. Und aus dem Grund mache ich das schon. Als ich 13 war und mein Auge nicht verloren habe, da wussten meine Eltern nicht, wo sie sich da hinwenden sollten, denn ich bin durch einen operativen Fehler blind geworden. Und heute, wenn sie es brauchen, kriegen sie auch rechtliche Beratung beziehungsweise zumindest einen Tipp, an wen sie sich wenden können.
Wobei Biester jedoch, so wie viele andere, bedauert, dass es wohl an Nachwuchs fehle.
Man findet heute keine Leute, keine jungen Leute. Das gibt es einfach nicht mehr. Die wollen das nicht machen. Wir sind der alte Stamm noch, ne?
Biesters selbst sind über den menschlich guten und freundlichen Kontakt zu der örtlichen Gruppe in Braunschweig, der Region Südostniedersachsen im BVN, zu der Tätigkeit Sammlungsbeauftragter gekommen.
Das ist ja mal so entstanden, 10 Jahre lang vorher, die Tandemgruppe der Blinden. Jedes Jahr, einmal im August, haben wir diese Tandemgruppe eingeladen mit Grillen. Und da sind wir so zusammengewachsen und haben gesehen, wie zufrieden manche Leute da sind. Und da haben wir gedacht, für die machen wir das. Und seitdem sind wir Sammlungsbeauftragte geworden.
Wenn Sie sich auch einsetzen wollen, kreativ sind und mit Zahlen umgehen können, dann gibt's immer eine gute Gelegenheit, auch als Sammlungsbeauftragter für den BVN zu arbeiten. Für die Tätigkeit ist ein freundliches und kompetentes Auftreten ebenso wichtig wie das Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse und Interessen blinder und sehbehinderter Menschen. Für die Abwicklung der Sammlung sind Kenntnisse in Outlook, Word und Excel erforderlich, ebenso die Mobilität mit eigenem PKW.
Fahrtkosten werden abgerechnet. Dafür bietet der BVN einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung mit ca. 10 Wochenstunden sowie die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team. Bewerbungen bitte per E-Mail an heike.gronau@blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Der Zugang blinder und sehbehinderter Menschen zum ersten Arbeitsmarkt gilt wohl zu Recht zumeist als versperrt bis relativ hindernisreich. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen zur Beschäftigungsquote blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland, weder von der Arbeitsagentur noch vom Statistischen Bundesamt oder vom Arbeitsministerium. Es gibt aber Schätzungen, wonach weniger als 30% der blinden Menschen im erwerbsfähigen Alter auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt sind. Es gibt also durchaus Gründe, den Verlust des Augenlichtes auch im Hinblick auf den Job zu fürchten. Dem Thema hat sich auch die Fachgruppe Bildung und Beruf im Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen gewidmet. Mein Sehrest nimmt ab, was nun im Job tun? Unter dieser Überschrift hat sie Ende Januar zu einem Online-Zoom-Treffen eingeladen. Nina Jasmin Bartel ist bei der Norddeutschen Landesbank in Hannover angestellt und im Vorstand der Fachgruppe BUB. Sie weiß, wovon sie redet, wenn es um Sehverlust und die Auswirkungen auf den Job geht.
Ich tatsächlich bin ganz aktuell genau in demselben Thema. Ich habe einen aktiven Job und bin nun in dem Stadion von sehbehindert zu blind.
Ja, was geht dann in einem Menschen vor? Ich meine, schlimm genug, die Vorstellung, das Augenlicht zu verlieren und auch noch vielleicht den Job, oder vielleicht gibt es ja auch den oder die eine oder andere Kollegin, Kollegen, die mit so etwas nicht gut umgehen. Vielleicht wird man gemobbt. Also auf jeden Fall, das wird alles sehr viel problematischer. Wie sieht das aus mit den Ängsten?
Also man möchte vor allem natürlich immer mithalten können. Man möchte mindestens so gut sein wie der Kollege nebenan oder die Kollegin zwei Türen weiter. Man möchte natürlich sich beweisen, sich selbst auch was beweisen. Man ist sich ja selbst auch ganz viel wert. Und die Fähigkeiten, die man vorher hatte, die möchte man ja trotz allem behalten. Das heißt, ich brauche entsprechenden Input und entsprechende Anpassungen und Umsetzungsmöglichkeiten, dass ich meinen Job blind genauso ausführen kann, wie ich das auch getan habe, noch zu sehenden oder zu sehbehinderten Zeiten.
Diese Vorstellung, die haben Sie eingebracht in das Zoom-Meeting Ende Januar der Fachgruppe Bildung und Beruf, was Sie veranstaltet haben. Was haben denn da so die anderen Teilnehmenden mitgebracht an Eindrücken, auch vielleicht an Erlebnissen, an Fakten? Was haben Sie dort besprochen?
Ja, wir haben einen ganz bunten Korb von Teilnehmern gehabt. Es gab Teilnehmer, die ein bisschen ruhig waren, die sich dort einfach informieren wollten, die wahrscheinlich mal hören wollten, wie es anderen geht oder ergangen ist, was sie vielleicht für sich noch mitnehmen können. Dann hatten wir sehr aktive Teilnehmer, die diesen Prozess schon komplett durchlaufen haben, sehr aktuell oder auch vor vielen Jahren schon. Wir haben verglichen, was ist möglich, was geht immer, was zieht sich wie so ein roter Faden durch alle Beispiele. Und das war ein sehr bunter Korb von guten Gaben, wo jeder sich was rauspicken konnte, was für ihn am wichtigsten ist.
Vielleicht mal ein paar Beispiele, die das Problem und vielleicht Lösungsansätze aufzeigen können.
Ich habe ja gerade von dem roten Faden gesprochen. Was wohl immer die wichtigste Stufe ist, ist die Form von Rehabilitation jeglicher Art. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten einer beruflichen Reha. Und das ist, glaube ich, genau das, was man für sich einfach auch erkennen muss. Abgesehen davon gibt es natürlich noch viele Möglichkeiten wie Sozialberatung in den einzelnen Vereinen, oder psychologische Hilfe, was einen dann einfach auf den Weg bringt. Aber die berufliche Reha war eigentlich in allen Fällen das Nonplusultra, was immer genannt worden ist.
Nun gibt es ja, das wissen wir, sehr viele bürokratische Hürden zu überwinden, wenn man denn einem blinden oder stark sehbehinderten Mensch den Arbeitsplatz so gestalten möchte, dass sie oder er
vollwertiges Mitglied der Arbeitsmannschaft in dem jeweiligen Unternehmen sein kann. Wurde darüber auch gesprochen und wie man vielleicht Best Practice Anregungen geben kann, damit der Arbeitsplatz entsprechend ausgestattet werden kann? Und vor allen Dingen, wie man das finanziert?
Ja, die meisten Teilnehmer waren darüber schon sehr gut informiert, dass die Rentenversicherung natürlich für die Ausstattung der Arbeitsplätze dann zuständig ist, wahlweise, wenn man noch nicht so lange im Job ist, natürlich auch die Bundesagentur für Arbeit. Viele haben auch schon die gängigen Hilfsmittelfirmen genannt, die gängigen Hilfsmittel genannt für Fall Blindheit. Also da war eigentlich schon eine ziemlich gute Ausgangslage von Informationen vorhanden. Da haben wir relativ wenig Fokus drauf legen müssen.
Was war den Leuten stattdessen ganz besonders wichtig? Vielleicht der psychische Aspekt oder der Aspekt, nicht allein zu sein? Stichwort Selbsthilfe?
Ja, der Selbsthilfeaspekt war natürlich ein großer. Viele waren natürlich darüber informiert, dass es diese Reha-Maßnahmen gibt. Aber natürlich war auch die Frage, was geht denn bei Selbsthilfe? Ne? Also da war dann zum Beispiel Blickpunkt Auge ein Thema, da war EUTB ein Thema.
EUTB müssen wir ganz kurz erklären.
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.
Inwieweit haben die Leute denn bei Blickpunkt Auge, bei der Selbsthilfe oder auch bei einer ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung Wege aufgezeigt bekommen, die ihnen maßgeblich geholfen hat, in der Angst oder Befürchtung nicht mehr zu genügen, wenn das Augenlicht nachlässt?
Ja, Blickpunkt Auge ist natürlich erstmal der erste Schritt bei Sehverlust. Das heißt ja auch Rat und Hilfe bei Sehverlust. Blickpunkt Auge kann natürlich Wege zeigen, wer zuständig sein kann, wo man sich hinwenden kann. Blickpunkt Auge ist natürlich eine erste Auffangmöglichkeit für die eigene Seele, sage ich jetzt mal. Die können natürlich eher wenig oder selten die Teilhabeberatung machen, die EUTB-Stellen abdecken können. EUTB ist ja in dem Form Teilhabeberatung, wo man schon wieder ein bisschen mal mit Gesetzlichkeiten und der Bürokratie und den einzelnen Paragraphen, was für einen geht, was für einen nicht geht, beschäftigt. Und das war für ein paar Teilnehmer tatsächlich auch interessant. Leider ist es ja nun auch so, dass der BVN seine EUTB-Stellen ja nicht weiter bewilligt bekommen hat. Und das wussten tatsächlich auch ein paar Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht. Von daher war das auch eine wichtige Information, aber wir haben dann natürlich festgestellt, es gibt natürlich nicht nur im Rahmen von BVN diese Einrichtungen, sondern Gott sei Dank auch noch anderweitige EUTB-Stellen in Niedersachsen. Und das war sowohl für die BPA-Berater unter den Teilnehmern eine recht wichtige Information, aber auch natürlich für alle Beteiligten, weil jeder, auch selbst wenn er mit dem Arbeitsplatz schon eingerichtet ist und mit dem Prozess Sehverlust abgeschlossen hat, kann immer noch mal in eine Lage kommen, wo man nicht mehr weiter weiß. Und da ist eine Teilhabeberatung natürlich sehr, sehr wichtig.
Wie war denn die Stimmung der Teilnehmenden bei der Zoom-Konferenz?
Dieser Vergleich, habe ich alles richtig gemacht, als es mir damals so ging? Oder was kann ich mir mitnehmen? Also man hat sich aussprechen lassen, man hat sich für den anderen interessiert, man hat auch mal nachgefragt, wie hast du das gemeint oder habe ich dich richtig verstanden? Das Miteinander, das war deutlich spürbar.
Gute Stimmung und was mitnehmen, das ist auf jeden Fall eine wunderbare Erfahrung. Selbsthilfe aktiv erleben. Woher kamen die Menschen? Aus dem Bereich Niedersachsen? Waren sie jünger? Waren sie älter? Wie ist es mit Männlein-Weiblein-Verteilung? Waren es Berufsanfänger? Waren es ganz alte Hasen? Vielleicht dazu noch ein bisschen.
Also wir hatten eine sehr, sehr breite Mischung. Wir hatten männliche Teilnehmer, ich möchte behaupten, fast zu gleichen Teilen zu weiblichen Teilnehmerinnen. Auch die Altersspanne war breit gefächert von, ich sag jetzt mal, Mitte 30 bis ans Rentenalter. Und wir hatten wieder, und da freuen wir uns immer sehr, auch nicht nur Teilnehmer aus Niedersachsen, sondern auch zum Beispiel aus Brandenburg. Wir als Fachgruppenleitung reichen diese Zoom-Meetings und die Einladungen dazu nicht nur beim BVN ein zur Veröffentlichung, sondern auch bei der Koordinationsstelle für Büroberufe beim DBSV. Und diese schickt die dann bundesweit an die restlichen Fachgruppenleiter im Land. Und dann haben wir immer das Glück, dass wir auch Teilnehmer von anderen Bundesländern begrüßen können.
geht es weiter mit dem Bereich speziell, dass man sagt, Mensch, daraus machen wir eine Art Reihe, das trägt über mehrere Veranstaltungen. Wie ist da die Beschlusslage gewesen?
Wir hatten ja im vergangenen Herbst zwei aufeinanderfolgende Meetings zum Thema Mobbing. Da war tatsächlich von vielen Teilnehmern auch nach dem ersten Meeting der Wunsch da, noch ein zweites Meeting zu machen. Das war jetzt in dem letzten Meeting zum Thema Sehverlust, was nun im Job tun, nicht so spürbar. Allerdings hat sich im Nachhinein gezeigt, dass es Teilnehmerwünsche gegeben hat in Form von, ich hätte gerne teilgenommen, habe es aber verpasst oder habe es nicht geschafft oder war nicht dabei oder mein Kollege wollte und hat nicht. Und wir haben dann immer wieder Anfragen auch bekommen, ob unsere Zoom-Meetings aufgezeichnet werden. Das ist tatsächlich nicht der Fall, weil wir das gerne gruppenintern halten und jeder erzählt ja auch ein bisschen was Persönliches von sich und wir fänden es halt falsch, das aufzuzeichnen und das an die Öffentlichkeit zu geben. Von daher wird das auch nicht passieren, auch aus Datenschutzgründen natürlich nicht, dass wir die Zoom-Meetings aufzeichnen. Aber wie gesagt, wir wären wahrscheinlich noch ein paar mehr Teilnehmer gewesen, auch aus anderen Bundesländern, die es leider nicht geschafft haben.
Die zwanghaft sich ergebende Frage, ein Nachfolgetermin?
Für dieses Meeting nicht, aber wir haben schon Ideen für weitere Meetings tatsächlich. Es sei denn, wird an uns herangetragen, macht doch bitte nochmal so ein Meeting, dann sind wir natürlich offen dafür, das auch nochmal zu wiederholen oder da einen Anschlusstermin zu finden, darauf aufbauend. Wie gesagt, wir haben das bei dem Mobbing-Thema ja gemacht. Aber wir haben den Wunsch jetzt so nicht wahrgenommen und deswegen haben wir uns jetzt schon mit anderen Ideen wieder beschäftigt.
Als da wären kurz nachgefragt?
Uns schwebt so ein bisschen ein Vortrag zum Thema Barrierefreiheit vor, was ja ein weites Spektrum ist. Da sind wir aber gerade noch so ein bisschen am Arbeiten und Ausknobeln. So richtig konkret haben wir da noch keine Ideen.
Mehr Infos zur Fachgruppe Bildung und Beruf im BVN sowie auch zu deren nächsten Aktivitäten erfahren Sie bei Nina Jasmin Bartel via E-Mail fg-bub@blindenverband.org und natürlich auch auf der Seite des BVN www.blindenverband.org.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Die Masche ist uralt, aber offenbar immer noch so wirksam, dass Betrüger sie immer mal wieder gerne versuchen. Jüngst traten die Fälle im östlichen Niedersachsen auf, warnt Eidgen Demirbasch, Vorstandsmitglied des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen, BVN.
In Braunschweig und Umgebung ziehen derzeit Menschen durch die Straßen und klingeln an Haustüren. Sie geben sich als Mitarbeiter einer Blindenwerkstatt aus und versuchen, Produkte, die angeblich von blinden und sehbehinderten Menschen hergestellt wurden, zu verkaufen.
Mit angeblich von blinden Menschen in Werkstätten hergestellten Bürsten, Besen und anderen Dingen gehen sie von Haustür zu Haustür und versuchen über die Mitleidsschiene ihre Ware an die Leute zu bringen. Denn zwar seien die Produkte teurer als vergleichbare Ware, aber, so die Betrüger, enthalten sei ein Aufschlag. Quasi als eine Art Spende, denn schließlich unterstützten die Käufer ja damit eine gute Sache und die Lebenschancen blinder Menschen, führt Demirbasch, Mitarbeiter der Sparkasse Braunschweig, weiter aus.
Das stimmt natürlich nicht. Sie versuchen, ihre Gutgläubigkeit und ihr Mitleid auszunutzen, um an ihr Bargeld zu kommen. Diese Versuche hat es immer wieder gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben.
Neben diesen Haustürgeschäften gab es deutschlandweit in der Vergangenheit auch Versuche von Betrügern, angeblich von blinden Menschen hergestellte Ware am Telefon zu vertreiben. Und schließlich hatten Drückerkolonnen auch versucht, Zeitschriftenabos angeblich zugunsten blinder Menschen zu verkaufen. Demirbasch, der auch Vorsitzende der Region Südostniedersachsen des BVN ist, rät daher zu besonderer Vorsicht gegenüber allen Versuchen, vermeintlich von Blinden oder zugunsten blinder Menschen hergestellte Ware zu kaufen.
Bitte fallen Sie nicht auf diesen Trick hinein. Wir verkaufen niemals Produkte an den Türen. Wir stehen auch niemals vor einem Supermarkt und betteln um Geld.
Beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen BVN verweist man auf eine einzige Ausnahme, nämlich die Sammlungswoche für die Blinden, die alljährlich unter Schirmherrschaft der niedersächsischen Sozialminister im Oktober-November durchgeführt wird. Hier sammelten Mitglieder der örtlichen freiwilligen Feuerwehren oder Schüler zugunsten blinder Menschen. Dabei könnten sich die Sammelnden jedoch entsprechend ausweisen, seien im Ort vielfach bekannt, hätten Sammlerlisten und sicher verplombte Sammelboxen. Allein diese Sammlung sei seriös, heißt es beim BVN. Und auch bei den hannoverschen Werkstätten, bei denen unter anderem auch blinde Menschen Bürsten, Besen oder auch Flechtarbeiten, zum Beispiel für Stühle herstellten, heißt es, in ihrem Namen würden niemals Waren an der Haustür oder am Telefon angeboten. Sie erhalten deren Produkte direkt in der Manufaktur, zum Beispiel in der Einrichtung in Hannover-Kirchrode, Kühnsstraße 18. Telefon Hannover 0511 51 04 290. Mehr Infos auch im Internet unter www.hw-hannover.de. Also Augen auf, bevor Sie das Portemonnaie öffnen. Und im Zweifel rufen Sie gerne beim Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen oder einem seiner Regionen bei Ihnen vor Ort an.
Die BVN in Hannover erreichen Sie unter Telefon 0511 51 040. Außerdem im Internet unter www.blindenverband.org. Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.org.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.